was ich lieb. Was ich hab. Was ich lieb. Was ich hab.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin hier quasi der Dompteur, denn die erste neue Folge von Love and Hate 2.0 hatte es schon in sich, denn hier werden Generationen aufeinander clashen. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich hatte sehr viel Spaß an der Runde und deswegen freue ich mich, dass ihr diese Woche natürlich wieder mit dabei seid, ihr beiden Legenden. Hallo Emma, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und Bass. Du alter Haudegen, geht's dir gut?
Jo, moin aus dem Löwenkäfig sozusagen, wenn du jetzt schon der Dompteur bist.
Stimmt. Geht's euch beiden Hip-Hop-technisch soweit gut? Habt ihr gute Hip-Hop-Wochen verbracht, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
Ja, ich glaube, bei mir war Hip-Hop-mäßig gar nicht so viel los die letzten zwei Wochen.
Hat dein Privatleben reingekickt oder was?
Mein Privatleben hat ein bisschen reingekickt, ja, aber es war generell, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Winterschlaf noch überall in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob Space da anders ging.
Warst du im Jahr Space?
Ich antworte immer, Nico, vielleicht kennst du die Antwort, ich antworte immer mit den Worten eines Falk Schachts. Also ja, Hip-Hop genau. Ist immer 24-7 und natürlich intensiver, mal weniger. Wenn es darauf abzielt, was hast du erlebt oder irgendwie eine Jam oder ein Konzert oder irgendwas. Ja, da ist im Moment gerade alles auch noch, wie Emma schön sagte, vielleicht noch so ein bisschen winterschläfrig, Winterschlaf.
Aber du hast ja so ein bisschen so einen kleinen Tipp, da kommen wir aber nachher noch zu, den will ich jetzt noch nicht vorspoilern. Denn in unserer wunderschönen Stadt Hamburg wird da vielleicht noch ein bisschen was von dir gleich angeteasert. Aber du hast ja auch immer dein Treibgut und ich glaube, das ist ein schöner Moment, um heute damit anzufangen, weil es ein bisschen auch aufsetzt auf Dinge, die wir schon in der letzten Folge besprochen haben. Ja, Definitionsfrage, oder Base?
Ja, mich hat was getriggert, ein schönes Internet-Treibgut. Es war ein Instagram-Reel, ich habe keine Ahnung, wie alt das ist, aber das ist ja auch eine zeitlose Diskussion oder ein zeitloses Miteinander, wie man darüber spricht sein. Da es war ein Video aus einer U-Bahn New York, glaube ich, wenn ich das so ein bisschen gedeutet habe, wo jemand interviewt wurde, so ganz spontan. Man weiß es nie, ob es gestellt ist oder nicht. Auf jeden Fall wurde der Dude gefragt, ob er was denn so schief läuft im Hip-Hop, so ganz frech rausgefragt, so, ne? Und dann hat gesagt, hat das gleich mit Rap beantwortet und er sagte, es gibt ihm einfach zu viele Rapper und zu wenige MCs da draußen, nicht so wie er das so, ja, wie er das gesagt hatte, fand ich einfach so, okay, krass, das ist eigentlich schon so, eigentlich die Definition der Definition, wie man Rapper und MCs unterscheidet. Er sagte nämlich, eben Rapper spitten in erster Linie für Geld und MCs spitten in erster Linie für die Kultur. So fand ich ziemlich gut. Also natürlich würde auch ein MC, irgendwann, wenn er mit Geld verdient und vielleicht berühmt und reich, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber sozusagen die ersten, so die wirklichen Beweggründe, es zu tun, gefiel mir einfach, wie er das so beantwortet hat, die Frage.
Ich glaube, da steckt gar nicht so viel Diskussion heute drin hier, oder immer, weil, also war die diese Definition, diese Begrifflichkeiten und die quasi Abgrenzung, die da vorgenommen wird, auch so bewusst, von denen da gesprochen wird?
Nee, ich glaube nicht. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist es dann sobald, also was Bass ja gerade schon gesagt hat, sobald man dann vielleicht irgendwie doch erfolgreich wird und Geld miteinander damit verdient, wird man dann automatisch nicht mehr zum MC, also das.
Also
frage
man
ich mich
verliert
gerade,
den Titel, meinst du? So, also ich habe immer das Gefühl, so MC, also natürlich, jeder kann sich MC nennen oder man nennt sich dann nicht Rapper, man wird ja Rapper als Rapper betitelt, so weil man dann eben rappt und nicht singt. So, ne? Aber ein MC ist schon irgendwie so ein Titel, sage ich es mal, in dieser Hip-Hop-Kultur. Also, ne, den man, vielleicht, man gibt ihn sich selber, verliehen, weiß ja nicht, es wird ja nicht irgendwie mit Ritterschlagmäßig irgendwie der Titel MC verliehen, so. Aber ich glaube schon, dass du dich, kann man drüber streiten, so, ne, ob jetzt Bones MC, doch, der hat viel mit Hip-Hop irgendwo zu tun, ob man es mag oder nicht. Aber ich glaube schon, wenn du dich irgendwie fernab, es gibt ja auch extrem viele Rap-Dudes da draußen, die einfach sagen, ey, ich rappe, ich habe das Talent. Ja, man schiebt mich irgendwie in diese Hip-Hop-Blase oder Hip-Hop-Kultur rein, aber eigentlich habe ich mit dieser Hip-Hop-Kultur irgendwie gar nichts zu tun. Ich rappe einfach so. Ne? Tilo hat das ja, glaube ich, auch mal von sich behauptet, irgendwie als Beispiel von bei den jüngeren Dudes. Aber ich glaube schon, dass das MC-Ding man sich selber, weil man sich mit der Hip-Hop-Kultur auch irgendwie definiert und ja sozialisiert hat.
Ja, ich glaube, da wäre ich nämlich auch eher dabei. Also für mich war das eigentlich eher so ein MC, würde ich sagen, sind Menschen, die halt wirklich in der Kultur angeknüpft sind und nicht einfach nur rappen und Musik machen, sondern halt wirklich, ich glaube, da steckt ein bisschen mehr Spirit dahinter einfach, als wenn man sich einfach nur als Rapper sieht. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt von Geld abhängig machen würde, weil ich glaube, man kann auch ein MC sein und eine Liebe für die Kultur haben und die Kultur repräsenten und trotzdem damit vielleicht auch Geld verdienen. Also da gibt's ja in Amerika, würde ich sagen, schon einige Beispiele. Hier in Deutschland vielleicht ein bisschen schwieriger zu finden. Aber ja, also ich glaube, ich würde den Unterschied vielleicht so ein bisschen vom Spirit eher abhängig machen und von ja der Einstellung zur Kultur.
Vielleicht erkennt man das erst im Nachhinein. Also ich sag denn ja auch mal gerne, wenn jetzt irgendwelche Rapper oder MCs, wie man sie auch gerne früher hat, wenn ich nochmal zurückgehe zu dieser Definition, ne, man hat dann irgendwie vor Jahren und macht das ja immer noch so verschiedene Arten der Definition. Ne, wenn jetzt könnt man ja auch sagen, ein MC ist auch ein Typ, der sich auf der Bühne irgendwie, da kann noch alles Mögliche passieren. Da kann bei einer Beat schieflaufen, der Beat aussetzen oder noch was passieren, irgendwie ein Wassereinbruch sein. MC beherrscht einfach die Bühne, weil er eben vielleicht auch ein guter Freestyler ist und gut improvisieren kann. Und bei einem Rapper, der einfach nur seine geübten Texte runterrappelt, ist halt ein Rapper. So eine Definition gibt's ja auch. Aber ich wollte immer so sagen, im Nachhinein das Ganze vielleicht erkennen. Geht es dir nur um Geld oder geht es dir um die Liebe zur Kultur? Wenn du irgendwie nicht mehr erfolgreich bist, so wie es viele Modus Mio Dudes und Dudettes vielleicht schon gesagt haben, ja, mein Karriereende ist nah und ich höre auf und bringt alles nichts mehr, vielleicht auch, weil die Kohle nicht mehr stimmt. Rappen diese Personen denn noch weiter aus Spaß, bei Freunden, auf einer Cypher irgendwie, aber nicht mehr irgendwie für Geld, weil das einfach ja die Karriere, die Geldkarriere vorbei ist. Da kann man das vielleicht irgendwann erkennen. Also ich kenne ja extrem viele Rapper, die rappen seit 30, 40 Jahren. Einfach nur, weil sie Bock drauf haben und ist scheißegal, ob sie damit Geld verdienen oder nicht. Haben wir mal Lust zu, ihre Zeit zu investieren. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man das erkennt in irgendwann, was mit dem und dem? Der war doch mal ein richtig geiler Rapper. Ja, Karriere vorbei, also er rappt nicht mehr. Okay, vielleicht rappt er noch in der Badewanne oder so. Man weiß es dann nicht. Aber veröffentlichen dann die Leute immer noch aus eigener Tasche, also komplett alles, so wie die ganzen Underground, die meisten Underground-Dudes es eben tun. Investieren extrem viel Geld, sage ich jetzt mal, um noch ihren Rap zu veröffentlichen. Und da trennt sich irgendwann mal wirklich dann die Spreu vom Weizen. Und vielleicht passt dann die Definition, über die wir gerade sprechen.
Lass doch mal konkrete Beispiele nennen in der Deutschrap-Szene. Wer sind also vielleicht immer du mal nach der Definition, wer für dich denn eher MC und wer wäre Rapper?
Boah, schwierig. Also als ich vorhin so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, also so ein Morlock-Dilemma ist für mich zum Beispiel schon ganz klar ein MC, aber zum Beispiel auch jemand, der damit ja auch sein Geld verdient.
Also ja, das Geld verdienen, das kannst du da streichen. Es geht ja um das in erster Linie. Also was ist in erster Linie der Impuls, warum du es machst? So. Mhm. Die Jungs, die im Zweifel auch Mädels, die damit das als Karriere sehen, davon gibt es ja auch ganz genug. Ja, da geht es um den Fokus. Also
ich glaube, als erstes ist mir so ein Morlock-Dilemma in den Kopf gekommen, der auf jeden Fall ein bekannter MC ist und der, glaube ich, schon auf jeden Fall diesen Titel da trägt. Und ich weiß nicht, Rapper gibt's viele. Also.
Und noch mehr MCs? MCs?
Noch mehr MCs.
Na komm, ich lasse dich nicht mit einem hier.
Der berühmteste aller berühmtesten MCs, der auch bei uns schon in der Sendung bei Love and Hate war zum Beispiel.
Bei uns? wir haben nur MCs am Start, würde ich sagen. Also zum Beispiel, da kannst du ja Nali auch nehmen, der letzte Woche da war, würde ich auch als MC bezeichnen. Keine Ahnung, ein Sammy Deluxe ist definitiv ein MC. Also
ja, da ist schon richtig getroffen.
Da gibt's ja viele.
MC René zum Beispiel.
MC René so. Auch, klar.
Also so ganz klar, weiß ich nicht, ob man das denn so auch über ein bisschen Subgenre-Geschichten trennen mag. Nico, wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, dann kommt erstmal so, ja, Shindy und David P. Fertig. Also Shindy Rapper, ne? David P. MC. Also wollen wir nicht zur Verwechslung führen. Ja,
aber, ja, obwohl ich auch spannend finden würde, weil du ja zum Beispiel auch Bones MC da vorhin genannt hast, also ob es nicht auch MCs unter den Rappern gibt, die du per se nicht hören würdest. Also das wäre eine offene Frage, ob es da vielleicht auch ein MC-Mindset an Stellen gibt, wo du es inhaltlich aber nicht, also was du inhaltlich trotzdem nicht hörst.
Naja, wäre so bei Bones MC so, aber ich möchte jetzt niemanden ankreiden, dass er, ey, du nennst dich MC, aber bist ja keiner. Also diese Institution möchte ich nicht darstellen. Um diese Hip-Hop- oder Rap-Polizei möchte ich nicht spielen. Vielleicht innerlich habe ich meine eigene Meinung, aber ich muss jeder selber, wenn ich, keine Ahnung, wollen wir nicht in andere Sphären gleiten, aber soll sich jeder so nennen, wie er möchte, so, ne?
Die Hip-Hop-Polizei ist...
Also King Orgasmus zum Beispiel, weiß ich nicht. Okay, das soll er mir beweisen. Aber wenn es nicht um Rap geht, deswegen soll jeder machen, wie er will. Aber es ist ja so ein bisschen vom Feeling her. Aber ist auch wieder blasenabhängig so, ne? So, natürlich. Jeder würde sagen, hier ein Haftbefehl ist voll der derbe MC. Und ich sage, nee, ist er nicht in meinen Augen. So, da gibt es, also wenn ich sage, ich nenne mir 10 und dann, wenn man das so machen würde, da würde Haftbefehl nicht drunter vorkommen als Beispiel. Und bei jemand anders wäre vielleicht Hafti Top 3. Und dann sagt, nee, ist voll der MC, hast du den schon mal live performen sehen?
Ja. Also, okay, ja, genau.
Für besoffen an der Bar oder so. Aber
ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Live-Performance ist bei dem kein ausschlaggebender Punkt.
Kein Argument,
Punkt.
Nee, genau. Nee. Und dann ist es wahrscheinlich schon, dass diese Hip-Hop-Sozialisation, also mit der Kultur selber, klassisch gelesen, wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Menschen nach Definition zwischen Rappern und MCs zu unterscheiden möchten, wie der Kollege in der Bar. Und dann wiederum dessen Interpretation auf Deutschland gelegt. Sammy Deluxe ist ein sehr erfolgreicher Rapper gewesen, aber ist wahrscheinlich der Urvater des MCing in der Art und Weise, wie er seinen Kram und warum er den Kram gemacht hat. Den hat er nicht gemacht, weil er damit mit Rap Erfolg haben wollte, sondern weil er als MC flexen wollte.
Und es ist keine Schande, ein guter MC zu sein, zu flexen, die Kultur zu vertreten und dabei auch noch Geld zu verdienen. Also da wollen wir auch mal eine Lanze brechen, ne?
Und die Steilvorlage muss ich aufnehmen zu meinem Thema, über das ich mit euch ganz kurz sprechen möchte, weil sind eigentlich Run DMC, sind das die ersten MCs oder die ersten Rapper?
Bass, eindeutig. Was sagst du? Ja, der Bezug, ja, ich würde jetzt für mich behaupten, MCs natürlich, ganz klar, weil sie irgendwie auch.
Ja, wahrscheinlich ist auch
genug von der, also von mein Gefühl, mein Bauchgefühl und das, wie ich sie wahrnehme oder wahrgenommen habe über Jahrzehnte, treten, also so dieses Vertreten der Popkultur. Also jetzt nicht um diese Definition, fand ich ja ganz gut, in erster Linie für Geld oder für die Kultur. Da ist schon, sie sind schon Kulturvertreter.
Genau. Und haben ja definitiv auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass der Rap-Kosmos heute der ist, der er ist. Was auch in einer Doku mehrfach betont wird, die heißt Kings from Queens, die Run-DMC-Story. Da ist ein Trailer rausgekommen, den hast du ja mit reingehauen hier, glaube ich, Bass, ne? Der hat sehr viel Bock darauf gemacht. Und ja, Emma, du kannst mit Flugrecht behaupten, ja, da ist schon wieder die nächste Hip-Hop-Dokumentation. Das Schöne daran ist, ja, es ist die nächste Hip-Hop-Dokumentation, die so ein kleines bisschen dabei hilft, das, was ich total wichtig finde und gerade auch in so einer Situation wie jetzt gerade mit den die Begrifflichkeiten MC und Rapper sind dir nicht ganz geläufig vielleicht oder du bist nicht so damit sozialisiert worden wie Bass und ich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass diese ganzen Geschichten erzählt werden. Und das wird jetzt hier an dieser Stelle gemacht. Peacock ist die Plattform. Ich habe versucht, das hier in Deutschland auf allen Wegen irgendwie hinzukriegen, die einigermaßen legal und vernünftig sind oder ordnungsgemäß sind. Ich habe es nicht hingekriegt. Das heißt, ich werde mich jetzt auf den Weg begeben, um irgendwie versuchen, an Möglichkeiten zu kommen, um diese Dokumentation zu gucken.
So. Das Schlimme ist ja, dass dieser Trailer, von dem wir auch gesprochen haben, der ist richtig gut. Der ist auch nicht mal eben so hingeklatscht, 30 Sekunden, dass es einfach mal so, dass die ganze Doku in kurz einmal voll rausgeballert und ich so, ach du Scheiße, also es hat echt Lust auf mehr gemacht und dann so auch, ich habe jetzt für gar nicht so viele Möglichkeiten zu gucken und hier und da, welcher Anbieter, Kabel oder Internet-Channel-Anbieter ist, kriegt man Peacock rein und ich so, ach du Scheiße, okay, hoffen wir mal, vielleicht irgendeiner kauft das auf oder kriegt die Rechte, bekommt die Rechte und es wird ja nicht alt sowas, wenn man es in ein, zwei Jahren guckt, auch wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern immer noch dann interessant.
Die IMDb-Bewertungen knapp bei 9 von 10 zeigen, dass jetzt da irgendwie auf jeden Fall was Vernünftiges ist, was sie da aufgestellt haben. Und wie du schon sagst, ich hoffe sehr, es wird irgendwie einen Weg geben. Sky Go, Sky war irgendwie eine Zeit lang Peacock quasi Anbieter in Deutschland. Das ist scheinbar nicht mehr der Fall. Deswegen werden wir alle weitere Wege finden müssen, wie wir das hinkriegen. Aber ich hoffe sehr darauf.
Ist halt immer schade, so, ne? Also wenn man davon immer spricht, ja, natürlich ist es eine amerikanische Produktion und es geht um amerikanische Künstler, aber trotzdem diese Reichweite, die weißt du selber mit deinen Actions, die du machst, mit Porsche zum Beispiel, durch die Weltgeschichte fahren, um Hip-Hop zu erleben und mit Leuten sich auszutauschen, ist halt ein global umspannendes Ding. So, und da umso schöner wäre es, wenn auch solche Fernsehsender auf kurz oder lang das irgendwo auch verfügbar machen auf der ganzen Welt für die Hip-Hop-Community.
Das Schöne ist, Hip-Hop ist ja an dem Punkt relativ eigen. Die werden das schon irgendwie machen. Irgendwann wirst du es sehen. Und der entscheidende Punkt, der noch vorwegkommen muss, ist, Emma, welchen Bezug hast du zu Run-DMC?
Ehrlich gesagt sehr wenig. Also ich kenne natürlich Songs von denen, aber ich glaube auch einfach nur so die Hits, die man halt so kennt. Aber ansonsten bin ich bei Run-DMC bis jetzt noch nicht so richtig eingestiegen. Werde ich jetzt aber, glaube ich, mal nachholen, weil der Trailer sah auf jeden Fall gut aus und hat mir schon auch Bock gegeben, da mehr drüber zu erfahren und vielleicht grab ich mich mal in die Diskografie die nächsten Tage rein. Ja.
Zum Glück, ne, Emma, zum Glück. Wir sind ja hier bei Love and Hate, ne? Zum Glück. Hast du nicht gesagt, ja, ich habe auch solche Turnschuhe?
Oh, das hätte dir wehgetan, ne?
Das hätte mir richtig wehgetan. Aber okay, ich meine, das waren die Jungs, die mit Adidas den ersten großen Deal gemacht haben. Das war über $1 Million, glaube ich, paar Jahre oder keine Ahnung, aber ja, ich glaube, beide Seiten haben von profitiert. Immer noch.
Ja, ich mag sie deshalb, weil 100% aus der Kultur heraus, in einer Zeit, wo du ja gar nicht groß ein Marketingprodukt aus Hip-Hop machen konntest, sondern weil alle Typen, die das quasi gelebt oder dann noch irgendwie verkörpert haben, ja voll aus der Kultur gekommen sind. Und trotzdem das wahrscheinlich als erste krasseste durchkommerzialisierte Produkt, das Hip-Hop gehabt hat. Mit dem Song My Adidas, mit einer Koop. Also Adidas hat da, nennen wir es mal einen meiner wichtigen Begriffe in meiner Arbeit, gerade auf der anderen Seite Cultural Marketing bestrieben, als noch niemand wusste, was Cultural Marketing war. So, und hat einen Schuh halt bekannt gemacht, more famous than Adidas ever.
Da passten, glaube ich, auch viele Faktoren, ne? In der Zeit passten viele Faktoren schnell. Also vielleicht, keine Ahnung, ob es solche Stimmen gibt, damals, die sagen, ey, das ist, gehörte doch alles zu so einem Businessplan. Ich glaube es natürlich nicht so. Aber es passte zu der Zeit ganz gut rein. Die haben das ja represented, die hatten Bock auf die Hip-Hop-Klamotte so und dann hat Adi das gesagt, wenn ihr das sowieso schon tragt, wollen wir das large machen, das ganze Ding. In der Doku kriegt man das hoffentlich auch noch so ein bisschen zu sehen.
Gehe ich ehrlicherweise fest von aus, vor allen Dingen, weil es gibt ja einen entscheidenden Punkt, der Hip-Hop immer so ein bisschen ein Problem gemacht hat. Und da ist dann, gab es in den Jahren ja aber auch immer wieder Menschen, die es dann richtig gedreht haben, dass es ein Business ist und dass da ein Business draus entsteht. Das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden, wenn es populär wird. Dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und da hat ja offensichtlich Run-DMC auch in seinem Umfeld Leute gehabt, die einfach richtig, richtig gut verstanden haben, wie man so etwas inszeniert und wie so ein Produkt, Musik, massenkompatibel dargestellt wird, ohne dass es seinen Kern verliert. Und das hat Run-DMC geschafft. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Doku uns auch genau diese Geschichte erzählen wird. Also ich freue mich drauf. Denn dass Hip-Hop sich da oder dass Run-DMC Räume geöffnet hat, die heute da sind und die heute der Grund sind. Und also auch, dass Luciano heute ein erfolgreicher Deutschrapper ist. Ich sehe das, weil ich gerade zu euch eine Mail gesehen habe, wo der Name Luciano fiel wegen den Charts. Der Ursprung von allem wird irgendwo bei Run-DMC liegen. Das definitiv. Sie kommen aber aus New York. Emma, du hast irgendwie dein erstes Thema, das du hier reinhauen willst, aber auf der anderen Seite dieses wunderschönen großen kulturellen Landes dir ausgesucht, wo Bass selten unterwegs ist, wie wir gleich auch noch feststellen werden.
Ja, und ich auch. Bin da auch selten unterwegs, muss man
sagen.
Warum
eigentlich?
Aber
warum bist du nicht so oft in L.A.? Leipzig, L.A.?
Ich dachte, Gute Frage. Weiß ich auch nicht, warum ich da nicht so oft bin.
Leipzig ist nicht das L.A. Deutschlands. Entschuldigung.
Leipzig ist nicht das L.A. Deutschlands. Nee,
aber sagen
es
die
wird
Leute
als vieles.
Mal, oder?
Nee, die sagen entweder das neue Berlin, was kompletter Blödsinn ist, oder Klein-Venedig.
Klein-Venedig, okay.
Mhm. Genau, nee, aber mein Thema, was ich mit dir gebracht habe, findet in L.A. statt, wie du schon richtig gesagt hast. Und zwar wurde mir da auch auf meine Timeline ein sehr beeindruckendes Bild bzw. Video reingespült von einem Wolkenkratzer, der leer steht und dessen 27 Stockwerke jeweils mit Graffiti Sachen besprüht wurden. Und Bass hat hier noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen rausgekramt dazu. Und zwar geht's bei diesem Wolkenkratzer um den Oceanwide Plaza Skyscraper. Und ja, da haben sich ein paar Graffiti-Artists gedacht, so hey, der steht seit 2019 leer. Wir machen hier mal ein bisschen Kunst raus und haben dann eben diese 27 Stockwerke bemalt. Und wie gesagt, wenn ihr die Bilder sehen könntet gerade, es sieht sehr, sehr, sehr beeindruckend aus. Das Ganze ist natürlich aber auch nicht ganz so legal abgelaufen anscheinend. Und die Polizei hat über X ehemals Twitter schon gesagt, dass da auf jeden Fall eine Strafverfolgung und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen passieren werden. Und ach, dass das Graffiti entfernt wird. Schade.
Ja, geiles Bild, absolut. Und auch eine ziemlich krasse Aktion. Und da liebe ich auch wieder die Räume, die sich da quasi erobert wurden, dass Amerika bei so einem Hingucker aber dementsprechend reagiert, ist ja auch wahrscheinlich so sicher wie das Arm der Kirche.
Krass. Ich finde es halt krass, 27 Stockwerke nicht drumherum, so, also diese, das sind so Penthouse, aber so Apartmentwohnungen, so riesiges Ding irgendwie im Downtown LA auch noch und mehr drei Tage lang haben da eben einige Graffiti-Writer irgendwie sich da ausgetobt am Tage, am Morgen, am Abend, irgendwie Nacht. Das wurde irgendwie wohl auch bemerkt und es war auch wohl Polizeieinsätze währenddessen und dann wurden Leute vielleicht auf dem Weg dahin verhaftet. Es hat dann so Trittbrettfahrer auch animiert, irgendwie die Straßen und die Umgebung da voll zu taggen. Irgendeiner ist mit seinem Gleitschirm irgendwie vom Hochhaus gesprungen und all so eine Dinge. Aber trotzdem, wenn man so die Videos und die Bilder sieht, dann denke ich so, okay, das machst du eben nicht in 3 Stunden in der Nacht und schon gar nicht wie so eine Train-Writer-Crew in 10 Minuten. Auch wenn es nicht die, natürlich, wir reden jetzt nicht von den fetten Murals, irgendwie den ausgeklügelten Graffitis. Da haben die Leute ihren Namen, so wie man es kennt, relativ auf die Schnelle an die Wand gebracht und haben sich represented. So, ne? Aber was ich ganz interessant finde, und zwar, das ist die Aussage, Nico, du hast es gerade im Prinzip schon angesprochen, sich Räume nutzbar zu machen. Der Stefan Bloch, ein Kriminologe an der Universität von Arizona, hat auch gesagt, und er ist ehemaliger Graffiti-Künstler, also was soll er sonst anderes sagen gegenüber der LA Times, dass er gesagt, so sehr die Leute auch das Recht haben, sowas nicht zu mögen, was da die Graffiti-Writer tun, und das ist ja Schmiererei und sowas, findet er es extrem gut und er würde es begrüßen, wenn man diese Leute eben, die das getan hat, auch ermutigen, nee, man sollte die Leute ermutigen, die das sehen, die Bemühungen, die da stattgefunden haben, zu respektieren, solchen Raum genutzt zu haben, so, und um den sich sonst niemand gekümmert hat. Also 3-4 Jahre steht das Ding eben leer, ist irgendwie so ein chinesischer Investor, keine Ahnung, Kohle fließt nicht mehr oder er hat nicht genug Apartments verkauft und dann steht sowas Ding halt in Downtown LA leer. Natürlich ist es jetzt vielleicht nicht die schönste Hall of Fame, so, ne? Oder man könnte jetzt so ein 1-Milliarden-Dollar Projekt, da soll noch mehr entstehen als nur 2 Hochhäuser. Wird jetzt nicht irgendwie gesagt, LA, okay, dann bleibt das jetzt so eine Graffiti-Hochburg, das wird man nicht machen. Aber der Gedankengang von dem Stefano Bloch, jetzt Kriminologe, ehemalig Graffiti-Maler, finde ich richtig gut. Also, das ist diese Daseinsberechtigung, sowas dann auch eben zu tun.
Ja, ich finde halt auch einfach, dass es so viel schöner aussieht, als wenn da einfach ein riesiges 27 Stockwerke hohes Gebäude komplett leer ist, ohne irgendwas dran. Also, ich meine, klar, verstehe ich, also weiß ich, dass die Leute da halt dann was gegen machen müssen, aber ich finde es super schade, dass man nicht irgendwie vielleicht sagt so, hey, okay, das Ding steht eh leer, so sieht doch besser aus als davor.
Also sind ja das keine fertigen Wohnungen, das ist ja quasi ein bisschen mehr als ein Rohbau, so, ne? Ja. Wenn man sich Bilder anguckt. Und wenn ich so noch ein, zwei andere Blätter so durchgelesen habe oder Berichte durchgelesen von anderen Zeitschriften. Das hat natürlich auch denn so einen Synergieeffekt, dass die Investoren dann natürlich auch aus dem Arsch kommen, sondern dass vielleicht die Stadtverwaltung denn vielleicht aufgrund solcher Aktion auch so ein bisschen mehr Druck ausübt, dass da endlich mal was passiert oder was auch immer. Das ist auch so eine Bauruine und klar, das Graffiti wird irgendwann weg sein, aber hoffentlich auch aus der Bauruine wird dann vielleicht auch mal ein ansehnliches Objekt. Ob mit oder ohne Graffiti.
Toi, 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 dass L.A. aber im Prinzip so ein bisschen Nachhilfe braucht für ihre eigene Hip-Hop-Kultur. Das merkt man ja mitunter, ne? Also zu großes Moloch, zu viele Menschen, aber auch eine Menge Hip-Hop-Geschichte. Die aber zu würdigen, dann muss im Zweifel dann der ein oder andere ortsansässige Staatsvertreter auch nochmal darauf hingewiesen werden, Base, ne? Lass uns gleich da bleiben, denn du hast ja auch quasi noch eine Geschichte mitgebracht, dass, was ja für dich oft gar nicht so ein Thema ist, ne, aber in L.A. einer weiteren Legende gehuldigt wird.
Ja, in L.A. wird einer weiteren Legende gehuldigt wird und schön in der Einblendung des Screenshots vom ABC-Fernsehsender, da können wir gleich mal ganz kurz wieder quer verweisen auf das Thema Rapper oder MC. Aber natürlich wird ein Fernsehsender, wenn ein Rapper irgendwie benannt wird, wird man von einem wird nicht von einem Rapper gesprochen, sondern nicht von einem MC gesprochen, sondern von einem Rapper, weil das so eben rum, besser, ne? Auch genau. Verständlich wird. Ja, es geht um Eazy-E, Mitglied der Gruppe NWA, der ja schon recht früh verstorben ist. Aber ihm zu Ehren wird eine Straße umbenannt oder kriegt den Beinamen Eazy Street in Compton, also in dem Bezirk, wo er herkommt und der eben auch zu L.A. gehört. Warum mich das auch mal wieder triggert, wir haben halt oft, ja, ist nicht immer so mein Ding und hier so eine Ehrung hier und eine Ehrung da, aber wir haben ja auch schon oft bei uns bei Love and Hate, ob es ein Mural ist oder ob es ein Straßennamen ist von vielen bekannten Künstlern, Brooklyn, Queens, in New York hat es schon das viel gegeben. Mir war es noch nicht so bewusst, dass es überhaupt in L.A. schon so richtig stattgefunden hat, aber Eazy-E wurde diese posthum natürlich leider diese Ehre zuteil.
Ist ja eigentlich eine schöne Sache, aber es war ja am Ende ein Familienmitglied, das erstmal darauf hinweisen musste, dass er 50 Jahre Hip-Hop ist und dass es ja ganz schön wäre, wieder mal jemanden zu huldigen, ne? Also das ist schon das, was schade ist daran, an der ganzen Sache.
Ja, es wird auch immer weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Also dieser Impact, den die West Coast Musik auch jetzt in Europa hatte, darf man auch nicht leugnen. Also alle reden immer von den East Coast Geschichten und dann irgendwann dieser Golden Era Sound aus New York oder aus der East Coast und Boom Bap Kram, der natürlich auch wie so eine Riesenwelle nach Europa gekommen ist, aber bei den richtigen Leuten oder in den 90s zusammen mit dem R&B. Aber wenn man das mal so richtig betrachtet, war eben diese West Coast auch ganz, ganz präsent und ganz, ganz, ganz wichtig. Also wie viele andere auch Down South damals. Aber West Coast, Eazy-E, NWA, die ganzen, ja, eigentlich so der Gangster-Rap-Urvater-Sound, wenn man es mal so nennen mag.
Find ich total lustig, dass das so ein bisschen du immer so ein kleines bisschen wegschiebst. Bist du eigentlich so East Coast oder West Coast, Emma?
Schwierig. Ich glaube schon eher East Coast, aber so NWA war auf jeden Fall was mir schon relativ viel gegeben hat. Also da gab's ja auch diesen Straight Outta Compton-Film, wenn wir hier mal wieder bei Dokus und Filmen bleiben. Und ich weiß noch, ich habe den damals, als der rauskam, wie alt war ich da, 14, 15, irgendwie sowas, habe den dann direkt zur Premiere im Kino gesehen, fand das schon sehr gut gemacht und hat mich schon sehr beeindruckt, die ganze Geschichte um ihn herum. Ist natürlich schade, dass solche Sachen meistens passieren, nachdem Leute verstorben sind. Das ist immer ein bisschen traurig, aber natürlich auch schön für die Angehörigen. Ich war erst so ein bisschen so, boah, ja, okay, ich weiß nicht, jetzt wird da eine Straße nach dem benannt. boah, keine Ahnung, ob das so viel bringt oder ob das so ein gutes, wichtiges Zeichen ist. Aber ich glaube, es ist schon schön auch einfach für die Angehörigen und ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Zeichen, sowas zu machen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf irgendeine Art und Weise, so each one teach one, also so, wenn man diesen Gedanken pflegen mag und irgendeiner von den jungen Kids, die mit ihren Bikes oder zu Fuß irgendwelche Straßen lang gehen und irgendwo Leute so easy, warum heißt das Ding denn Easy Street, wer kann mir das erklären? So ne? Also ob es nun in New York ist oder in L.A. oder wo auch immer, warum heißt das Ding so, warum heißt das Ding MC Torch Straße oder so, das wünschen wir uns ja auch nochmal oder der Kollege Boulevard, ich weiß es nicht, was irgendwann mal kommen wird. Und da kann man sich dann ja auch irgendwie schlau machen. Also es ist vielleicht nur so ein kleiner Wink, wo die Leute sich schlau machen können oder vielleicht haben sie Bock dann in diese Rap-Hip-Hop-Kultur einzutauchen. Weiß ich nicht, sind so kleine Mittel, die vielleicht irgendwann mal einen Zweck erfüllen, für wen auch immer.
Dann wäre das.
Ich glaube, ich würde mir halt... Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass sowas mehr passiert schon während den Lebzeiten von Leuten. Also, dass man auch schon während der Lebzeiten sagt, so, okay, wir erkennen hier an, dass du was Großes geleistet hast für die Kultur, und das nicht immer erst im Nachhinein passiert, wenn die Leute schon verstorben sind. Ich glaube, das fände ich gut.
Nico, du kommst jetzt aber auch nicht aus der Nummer raus. Ne? Du hast ja Emma gerade was gefragt. Also, wie sieht es denn bei dir so aus?
Ja, das ist ja das Lustige, weil du quasi so per se quasi uns in die East Coast-Ecke steckst und ich in meinem Leben auch schon ganz oft natürlich gedacht habe, New York und East Coast ist so mein Ding, aber wenn ich dann genau drauf blicke, dann ist es halt ehrlicherweise bei mir ziemlich 50-50.
Ja, zwischen bei mir beiden auch. Sounds, aber es hat so, zwischen beiden Welten. Hat mit so einem Sound auch ein bisschen zu tun. Also in East Coast denken ja viele Leute dann einmal diese Synthesizer, ein bisschen elektronischere vielleicht Musik auch, so ein bisschen Swear, ne? Also so. Aber gibt ja auch ganz andere Vertreter des Genres, wo die West Coast wie die East Coast klingt.
Ja, aber ja.
Nein, es geht ja um Sound, nicht wo man herkommt, sondern wo man sagt, das ist die Definition für den West Coast, East Coast Sound. Bin da aber auch irgendwo, glaube ich, 60-40 für die East Coast.
Ich merke das, dass ich eigentlich in meiner schön romantischen Idee ganz viel East Coast Optik für mich aufgenommen habe, aber ganz viel West Coast Sound gehört habe. Und die größten Songs, Single-Songs, die ich hatte, meistens aus dem Westen gekommen sind. Und ich auch, nachdem ich jahrelang immer gedacht hatte, ich bin New Yorker, also ich durfte ja dankenswerterweise, sagen wir vor, in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr oft in beiden Städten sein. Ich bin über die Zeit ein echter Fan und Freund von L.A. geworden und von dem Vibe. Weil ich New York auch durchgespielt habe, was alle Facetten angeht, bis ins Business hinein. Und da hat sich New York irgendwie noch ein bisschen anders angefühlt, als es L.A. war. Und der Sound, der klingt halt noch ein bisschen anders, wenn du ihn da noch mitfühlst. Und dann ist es halt nicht ehrlicherweise, um daran hinten draus die Brücke zu schlagen, eine absolute Farce, dass Kollege Eazy-E erst jetzt zumindest irgendwo seinen fucking Boulevard kriegt und nicht dann, wenn er verstorben ist oder dann, wenn er an irgendeiner Stelle ein Jubiläum seines Verstorbens oder Straight Outta Compton die ganze Welt vor 10 Jahren einnimmt, sondern jetzt, weil die Tante oder die Tochter darauf hinweist, die Bürgermeisterin, ey, wäre ganz geil, wenn wir meinem Vater vielleicht mal hier irgendwie so einen Raum geben würden und sowas alles.
Ich glaube, das war der Sohn, oder? Also
ja, ist der Sohn, genau.
Die Bürgermeisterin hat das schon so ein bisschen angeleiert, aber ich glaube, sie stand jetzt nicht in einem familiären Verhältnis. Aber der Sohn hat sich da auf jeden Fall auch nochmal zu Wort gemeldet und gesagt so, hey, es wurde Zeit.
Ja, aber genau das meine ich ja, dass die Bürgermeisterin selber nicht auf die Idee gekommen ist, sondern dass es irgendwie wieder von der Kultur heraus geprägt werden muss. Und das finde ich immer ein bisschen hart. So, aber es wird halt der Kampf sein, den man noch lange führen muss, und wahrscheinlich, wo auch Menschen noch lange brauchen werden, bis sie den Respekt dieser Kultur haben. Und da sind wir in Deutschland halt noch 10 Jahre davon entfernt. Aber was wären denn Base, die ersten Straßen, die du sehen würdest in Deutschland, die vergeben werden müssten?
In Deutschland? Mhm. Oh, ja, da geht's schon so, ne? Also ich bin ja mit den Jungs sozusagen groß geworden, so parallel irgendwie. Also,
Name-Dropping.
Habe ich doch vorhin schon gesagt, ne? Also Torch könnte, weil er sich bis heute immer weiter um die Kultur bemüht. Und Tony L, auch so ganz Leute, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn es, keine Ahnung, auch MC René vielleicht, irgendwie in München, David P., vielleicht auch ein Sammy hier, wenn man an den Norden denkt irgendwo. Jan Delay hat natürlich viel Erfolg. Irgendwie ist schon ewig dabei. Dan hätte jetzt gesagt, Rheinbanditen. So. Aber nein, gibt keine Ahnung.
Aber ich wäre schon, also für eine Straße wird es nicht ganz reichen. Ich wäre aber schon für so ein Boogie Down Basement irgendwo an irgendeiner Stelle.
Der Boogie Down Plaza. Ja. Oder den Beatles-Platz. Der Beatles-Platz in Hamburg wird einfach umbenannt. Was? Fertig so.
Ja, vielleicht.
Nein, vielleicht. Aber, achso, aber danke.
Ich glaube,
für die Idee und danke für das Lob.
Nico, wann bekommst du deine eigene Straße?
Ja, gute Frage. Es liegt nicht an mir, Leute. Es liegt nicht an mir.
Außerdem sollen wir da auch mal was anleiern?
Ja, genau.
Klopf mal bei Hamburg an.
Das müssen ja meine Familien, meine Siblings hier, meine Nephews und Cousinen müssen das, alle Cousins und Cousinen müssen das machen. Aber es ist ja nicht der einzige Kampf, der getrieben wird. Na, Base, vielleicht kannst du kurz mit reinhören. Und ich bin halt über das Thema gestoßen bei euch in der redaktionellen Arbeit, dass auch Eric B. und Rakim gefälligst in der Hall of Fame aufgenommen werden sollen. Was ist denn da los, Base?
Ja, es ist mal wieder Zeit für die Rock'n'Roll, Hall of Fame. Und da gibt es einen Artikel auf verschiedenen Plattformen. Auf jeden Fall der Jeffrey Harvey hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, der irgendwie einen ganz guten Bezug und Hang dazu Rock'n'Roll Hall of Fame. Und zumindest gehört Eric B. und Rakim offiziell wieder zu den Nominierten, unter anderem Mary J. Blige, glaube ich. Wer war da noch? Hilft mir. Sinéad O'Connor dieses Jahr. Also Eric B. und Rakim, wenn man jetzt wir aus der Hip-Hop-Blase kommen und darüber nachdenken, wurden schon mal nominiert, ich weiß gar nicht wann, 2020 oder so, wurden nicht aufgenommen. Warum ich das Thema eigentlich drin habe, nicht so, egal, geil, hoffentlich werden sie mal endlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das Erste, was mir durch den Kopf schoss, als ich dann wieder so einen Artikel lese, und ja, Rakim hätte es wirklich vielleicht auf seine Art und Weise verdient, der, ne, wie er hier so ein bisschen beschrieben wird als der Vater des Flow. Und vor ihm gab es sozusagen auch, wenn ich da Veto einlege, wenn man sagt, vor ihm gab es gar nicht so einen Flow und so wie er gerappt hat, gab es nicht vorher. Da erinnere ich vielleicht an den einen oder anderen an Spoonie G, das ist aber noch weiterhin. Aber egal, warum zum Teufel gibt es nicht, wenn diese Kultur angeblich schon so large und so in der Gesellschaft angekommen ist, anscheinend ja auch nicht so weit in der Mitte angekommen ist und zum Glück. Aber trotzdem, viele sagen das ja, warum gibt es nicht eine Hip-Hop Hall of Fame inzwischen? Hätte es auch schon längst. Aber okay, wer Initiator, wer übernimmt das? Wer versucht das zu lenken und zu gründen? Aber wenn diese Musikrichtung, das Genre schon so large ist, dann scheiß auf Rock'n'Roll. Also es geht hier um Hip-Hop. Und Rakim, Eric B., die haben theoretisch nichts, weil wenn man jetzt Wikipedia und natürlich Sinéad O'Connor ist nicht auch nicht unbedingt Rock, aber es hieß ja mal, alle, die irgendwie aus dem Rock'n'Roll und Ähnliches kommen, landen dann, wenn sie gut genug sind oder nominiert und gewählt werden, in der Hall of Fame. Und okay, das könnte jetzt, kann man vielleicht jetzt den Beastie Boys und den Run DMC, weil sie sehr rockaffine Musik machen, aber Eric B. und Rakim haben es vielleicht verdient, aber gehören für mich nicht in so eine Hall of Fame. Also bitte, liebe Leute draußen, was Eigenes machen.
Ja, also, das habe ich mir auch schon öfters gedacht. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen überholt, dass das immer noch Rock'n'Roll Hall of Fame heißt. Also habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, dass sie da trotzdem aufgenommen werden.
Ja, aber du hast schon vollkommen recht, Base. Schöner, was Eigenes zu machen. Ich glaube auch, das wird nicht mehr so lange dauern. An irgendeiner Stelle wird es dann jetzt demnächst dazu kommen. Vielleicht mit der Gründung des Hip-Hop-Museums, mit der Förderung an bestimmten Stellen etc. pp. Da kommt auf jeden Fall dann irgendwann der Moment, da wird es dann die Hip-Hop Hall of Fame geben, ob wir nun, also ob wollen oder nicht, ist ja falsch.
So,
ob die da draußen wollen oder nicht. Denn ja. Denn, und das muss man ja auch an der Stelle ganz dadurch betoben, jetzt sind Eric B. und Rakim hier gerade Thema, es gibt eine Menge Kandidaten, die man auf jeden Fall in so einer Hall of Fame mit aufnehmen könnte, wovon ein Großteil aus der Ägide dieser goldenen auch 90er kommen werden, nicht nur die 80er, sondern die 90er, die wir ja alle, die sie erlebt haben, auch als die goldene Ära in Verbindung bringen. Emma, du hast sie nicht erlebt, ne?
Ich habe sie nicht erlebt, nein. Ich musste mir das so ein bisschen aus Dokus und Musik so ein bisschen erschließen, wie das wohl damals vor langer, langer Zeit gewesen sein muss. Wie gesagt, ihr habt das noch das Glück gehabt, das alles mitzuerleben. Bei mir nicht so ganz, aber Base hat da so einen schönen Insta-Post rausgekramt, den ich ganz spannend fand. Auf dem stand, can we make 90s Hip-Hop again? That was a lot of dancing, positivity and stories. Und fand ich ganz spannend irgendwie, dieses Zitat. Ich weiß nicht, ob das heute nochmal so funktionieren würde, ehrlich gesagt, dass man sagt so, okay, wir gehen wieder zurück zu nur alles ist gut und wir tanzen. Aber ich verstehe so ein bisschen, wo der Wunsch herkommt, weil ich hatte den Wunsch lange Zeit auch. Also ich weiß noch, als ich damit so 15, 16 da saß und dachte so, ey, aktuell Deutschrap finde ich alles ganz furchtbar. Warum können wir nicht wieder dahin zurückgehen? Achso, ich konnte es auf jeden Fall schon sehr nachvollziehen.
Ja, Base Cosign, oder? Die guten alten Zeiten?
Ja, auf jeden Fall Cosign. Und ich bin auch Cosign mit dem irgendwie, dass das mit man viele Sachen wurde so ein bisschen mehr oder weniger durch die Blume angerissen. Ich habe schon oft, wenn wir aufgelegt haben, so Deutschrap-Partys und der Sound wurde jetzt nicht belangloser oder so, aber so allgemein das Soundbild, also wenn man den Deutschrap sieht, wenn man sagt, man macht eine Deutschrap-Party, dann war vor ein paar Jahren, und es ist immer noch so, außer dass die Musik immer poppiger wird, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, die Musik ist halt nicht mehr für den Club. So, man sagt so, es wird halt nicht mehr so richtig für den Club gemacht, wo die Ladies derbe abgehen in Scharen und die Typen dann einfach mitgetriggert werden und mittanzen. Deswegen das wurde immer schwieriger vom Gefühl hatte, also wenn man sich mal mit moderneren Sachen auseinandergesetzt hat, dass das so ganz klassische Dancefloor-Mucke ist. So.
Dem würde ich auf jeden Fall widersprechen. Also ich glaube, wenn man jetzt so in den Mainstream schaut, was wir da jetzt an Rap-Songs haben, das ist vielleicht nicht Hip-Hop, aber auf jeden Fall Rap-Songs, die eben gerade diese Pop und inzwischen ja auch sehr viel Techno-Einflüsse haben. Das ist ja super tanzbar alles und dazu wird ja auch viel getanzt. Also ich glaube, tanzbarer wird's gerade auf jeden Fall.
Ja, also aber
hat
durch
aber
diese,
nicht so viel
durch
mit diese Hip-Hop zu tun, den
durch Bass, diese Komponente Pop, ne? Also das ist letzten Endes, ob da Helene Fischer drauf singt oder Luciano drauf rappt oder Shindy drauf rappt, die Musik bleibt irgendwie die gleiche und funktioniert bei beiden in vielen Bildern, also klar mit Unterschieden, aber ihr wisst, was ich meine. Also ist so, da sind die Genres werden so durchgemischt, so ist vielleicht auch okay. Fällt auch die Positivity, also es wird ja auch irgendwo ein bisschen besser, Stories fehlt, aber ja, es ist irgendwie Schönwetter-Sound, also wenn man so an diesen R&B mit Rap-Influence, war schon was anderes, wenn man jetzt sagt, jetzt hat man so diese modernen Rap-Sachen mit poppiger Musik-Influence, das war dann, war in den 90s, wenn man, da hat man früher auch so, oh, nee, ist das jetzt geil hier, so die R&B-Sachen mit Rap. Aus heutiger Sicht könnte man das viel besser durchgehen lassen, wenn ich das für mich beurteile, die modernen Sachen wegwinke sozusagen, dann kann ich mir fast mit einem Puff Daddy leben.
Ja. Ach du, ich merke, ich fange mal so an, weil das ist schon ein Gedanke, den ich häufiger mit mir rumschleppe und noch nicht so genau weiß, ob das ein Gefühl von zu viel Retro-Nostalgie und vielleicht ein sinnvoller Punkt, auf den man sich besinnen sollte. Dieses Peace, Love, Unity and Having Fun, dieses Positivity aus den 90er Jahren, was ich natürlich erlebt habe, auch aus einer romantischen Hip-Hop-Welt heraus, die man damals in Deutschland so wahrgenommen hat, die nicht ganz deckungsgleich war zu dem, was die Typen, die dir das in den USA verkauft haben, die das ja aber in 150 Ländern auf der Welt verkauft haben, sich natürlich von deren Blickwinkeln anders angefühlt hat. Aber dieser ganze Vibe, den damals die deutsche Szene in sich gehabt hat, den verstehe ich voll und ganz. Und ich war damals nicht in den USA, deswegen kann ich nicht ganz beschreiben, wie es sich damals angefühlt hat. Aber die Werte und der Ursprung und der Grund, warum du den gemacht hast, war auf jeden Fall ein anderer als heute. Es hat sich ja da erst entwickelt, dass du gemerkt hast, du kannst dadurch Millionär werden, du kannst dadurch deine Dinge own. Selbst wenn du da dann aber Kandidaten der 90er Nuller dabei zuschaust, wie sie halt ihr own Business daraus gemacht haben, dann haben sie das auch immer aus den Gründen gemacht, weil sie an irgendeinem Punkt keinen Zugriff auf die Dinge hatten. Und es eher dann in sich im Kreis gehalten haben und damit halt die positive Energie dann auch tragen wollten. Und genau die ist es wahrscheinlich die, von der da gesprochen wird. Und am Ende des Tages fühle ich die auch ehrlicherweise ganz genauso. Und trotzdem habe ich immer ein bisschen Sorge, dass das zu retro-nostalgisch klingt, Emma. Aber wenn du das durchgehen lässt, dann bin ich damit cool.
Ich glaube, es ist schon okay. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, wichtig, dass nicht alles immer nur positiv ist. Also, dass man jetzt auch im Hip-Hop halt manchmal auch so diese negativen Erfahrungen hat. Das ist ja super wichtig, dass Leute in der Musik irgendwie ihre Erlebnisse aus dem Alltag teilen können. Und da ist nun mal nicht alles positiv, sondern da gibt's nun mal auch schlimme Momente, die man dann eben in der Musik verarbeitet. Deswegen bin ich da halt auch so ein bisschen zwiegespalten. Klar, es ist schön, irgendwie so gute Laune Musik zu haben und gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Aber es ist auch wichtig anzuerkennen, woher Hip-Hop und Rap eben kommt. Das ist halt eben auch von Leuten aus, ja, mit problematischem Hintergrund oder so kommt und die das dann eben verarbeiten. Und ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich auch in den 90ern schon so war.
Bass? Also ich, es war ja auch so. Also welchen Gedanken, ich war ein bisschen mit den Gedanken gerade ein Tick woanders, aber woran ich dann immer denke, wenn man früher und jetzt modern oder lass 10, 15 Jahre alt sein, wo man sagt, man rede von den 90ern oder nach der Jahrtausendwende, wo es dann viel zu diesem Gangster-Rap, wenn wir jetzt wieder in Deutschland sind, jetzt gar nicht Amiland, in Deutschland sind, wenn es mit dieser Gangster-Rap-Schiene, Street-Rap, keine Ahnung, gab es in den 90ern auch schon, aber nicht so ausgeprägt. Was ich dann immer so ein bisschen vermisse, weil ich auf die Positivität nochmal, es muss nicht immer alles positiv sein, hat der Emma gerade gesagt. Und es geht nicht immer allen schlecht. Klar, du kommst irgendwie aus einem Umfeld, erkennst, dass du irgendwie ein guter Rapper bist und versuchst da vielleicht auch ein Ventil zu finden oder willst über dein Leben rappen. Ja, du kannst ein Album machen, wo es in jedem Song über diesen scheiß Drogenverkauf geht und dass man die Taschen voller Geld hat und den Kofferraum voller Koks. Kannst du machen. Vielleicht kannst du auch ein zweites Album zu machen. Hast du richtig Kohle gemacht, damit die Leute feiern das. Und dann hab Arsch in der Hose, du Idiot, und rap mal, dass diese scheiße Drogenverkaufen aus dem Kofferraum scheiße ist. Aber das macht denn wieder keiner. Dann wäre das zumindest.
Das ist keiner macht, stimmt nicht, muss ich gleich
ich
sagen.
Nicht, aber das stimmt nicht.
Naja, aber ein Großteil macht einfach so weiter. Und ob sie nun.
Nee, das stimmt auch nicht. Ich glaube nur, eine erfolgreiche Spitze macht eine oder hat immer mal wieder gerne eine Glorifizierung dessen gemacht. Und da ist wieder Don't Hate the Player, Hate the Game. Die Frage, warum das denn so erfolgreich und so attraktiv ist, während es auch genug Menschen gibt, die genau das Gegenteil davon
haben. Also der Blickwinkel muss sich einfach dann entsprechend drehen auch irgendwann.
Ja, toi, toi, toi. Oder?
Immer? Kämpfen Sie bei den Leuten, die ja vor dem Mikro stehen.
Also meiner Meinung nach machen fast alle RapperInnen, die irgendwie immer an einem Punkt darüber gerappt haben, dass sie viel Cash mit Drogen machen fast alle meistens auch Songs darüber, wie kacke das eigentlich ist. Also da kannst du dir, haben ja vorhin schon über Haftbefehl geredet, auch einen Haftbefehl angucken. Ich bin kein Fan von seiner Musik und auch nicht so ein großer Fan von seinen Inhalten, aber man kann ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er das Ganze nur glorifiziert, weil er redet auf jeden Fall auch über die problematischen Seiten von dem Ganzen. Und das macht ein Tilo ja teilweise irgendwie auch. Und ich glaube, das ist inzwischen schon so, dass fast alle auch immer betonen, dass es eben nicht nur Fun and Games ist, sondern auch Kacke ist und mit Problemen dahergeht.
Ja, aber der Blickwinkel, aus dem sie erzählen, oftmals, okay, es ist wieder eine eigene Sichtweise, subjektives Empfinden, so natürlich, ne? Ich habe teilweise eben nicht das Empfinden, ne, dass sie so, ne, wo man denkt, so, was, wieso redest du so und so? Also wenn das zeitgleich, sage ich jetzt mal, in einem bestimmten, vielleicht auf dem Album stattfindet, dann würde ich es zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Wenn du beide Blickwinkel auf ein Album bringst, so, dann.
Ja, weil es ist halt nicht schwarz-weiß.
Sprengt das für mich jedwürdige Glaubwürdigkeit.
Na, du hast halt immer beide Seiten, teilweise auch gleichzeitig. Du kannst nicht sagen, irgendwas ist nur so oder irgendwas ist nur so, sondern ja, man beleuchtet halt einfach beide Sachen. Und ich finde, das ist schon auch glaubwürdig und ergibt auch irgendwo total Sinn.
Eine Sache ist bei der ganzen Sache die wichtigste. Wir haben so viele Generationen von Hip-Hop hinter uns. Und vor allen Dingen, wenn euer Onkel Grumpel Bass die ganze Zeit immer darüber motzt, dass die junge Generation da so viel Kacke macht, dann stelle ich an der Frage doch, hast du oft genug dem Credo Each One Teach One nachgefolgt und hast versucht, nächste Generation nicht nur dafür zu kritisieren, was sie schlecht machen, sondern hast du vielleicht auch selber die Schritte in die Hand genommen, um die nächste Generation zu fördern? Und wenn dem nicht genug war, hast du vielleicht einen Tipp, wo man hingehen könnte, um quasi was an die Hand zu bekommen von der älteren Generation für die jüngere?
Auf jeden Fall. Und interessanterweise, nee, das machen wir dieses Mal nicht, deswegen findet ihr diesen Screenshot nicht von mir. Aber wir gehen jetzt mal weg von Rap, ne? Darauf wolltest du
ja
hinaus.
Ja, genau.
Und wir bleiben in unserer wunderschönen Stadt Hamburg.
Ich mache einfach nur miese Überleitung, aber das ist mein
miese
Job.
Miese Überleitung, Nico mit mieser Überleitung. Und voila, wir wollen so ein bisschen so einen Termin triggern von den coolen Dudes. Rocking Colors. Also Rocking Colors ist eine Institution aus Hamburg, wo es eben Graffiti als Workshop angeboten wird und findet, wenn ich mich recht schlau gemacht habe, zum wiederholten Mal, ich glaube zum vierten Mal in den letzten zwei Jahren statt. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Hip-Hop Academy und wird von der Volkshochschule mitgefördert. Findet in Hamburg-Harburg im Kulturpalast im März statt. Ist eine Workshop-Woche oder viertägiger Workshop, wo es nur um Graffiti geht, um Style, um Text, um das auf Papier zu kriegen und später auch an die Wand zu kriegen. Auf jeden Fall geht es ab 12 Jahre los, ist ein Workshop for free, ganz cool für die Kids und genau das richtige Alter, um sich da mal ein bisschen ja einzutauchen, weil die beiden Leute, die das machen, sind Stock and Jace, Jace Sunny T, ja wohl kein Unbekannter für ja europaweit, weltweit, sehr, sehr namhafter Graffiti-Maler seit den 80ern. Ja, die leiten diesen Graffiti-Workshop und hier auf jeden Fall bei Love and Hate, weil ich liebe das Workshop, gerade für die Kids, auch für Erwachsene, also Workshop für Erwachsene, die sich einfach da mal eintauchen wollen in die Welt irgendwie, aber für Kids ist genauso die nächste Generation triggern, hier kommen, da gibt es was, was richtig cool ist, so wie es viele andere machen, so wie Sleepwalker zum Beispiel, Mr. Schnabel im Rap-Workshops und ja, Jason Stock, auf jeden Fall Graffiti, ganz wichtiges Thema auch und gut umzusetzen, ja auch mit wenig Zeit, 3 Tage ist ja nichts, also wenn Leute jahrelang in ihren Styles formen und basteln, ist es ja so ein Reinschnuppern für 3 Tage und bei Kids, die probieren halt aus.
Aber das steht ja auch... Ich habe nur eine Frage, da steht Alter ab 12 Jahren. Heißt es, Nico könnte sich da jetzt auch mal reinsetzen und seine Graffiti-Künste ausbessern? Weil ich muss sagen, in der Weihnachtsfeier hast du es kurz probiert, aber das war auf jeden Fall noch ausbaufähig, Nico.
War noch ausbaufähig, ich weiß gerade nicht, ob das in Schulferien sind oder irgendwas in Hamburg in der Zeit, wo das dann vielleicht passt gerade, dass man das anbietet. In den Frühjahrsferien, da bin ich raus, das weiß ich gerade nicht, aber Nico, ich habe gesagt, ich werde den Jungs, ja, ich kenne die ja privat auch, ich werde mich da mal, ich werde da mal vorbeisteppen, mir ein Bild machen, was da so getrieben wird und dann werden wir auf jeden Fall, hier auf jeden Fall ein schöner Tipp für alle Hamburger und Umland lebenden, wohnenden Kids da draußen und jung gebliebenen. Nico, kannst du hin? Ab 12 Jahre. Talent Campus, 18. bis 22. März im Kulturpalast Harburg. Check die Seite Rockin' Colors auf Instagram und dann ja, Hinder. Nicht immer nur Rap-Workshop. Nee, auch cool. Alles ist cool. Alle Säulen der Popkultur sind gut. Workshops. Ist gut, dass die Jungs das machen. Die können ja auch auf der Haut sitzen, faulen Haut sitzen. Das ist ja auch mal, wir können auch auf der faulen Haut sitzen. Und nicht über Nico, Love and Hate ist schon das Ding für die Kultur, als du es gerade eben angesprochen hast, das ist ja unser Beitrag. Das ist ja auch das Each One Teach One, ob wir hier einen 80-Jährigen abholen oder einen 8-Jährigen abholen. Oder 8-Jährige, 80-Jährige. Hoffentlich regt unser Reden hier auch andere an, so Gedanken über die Hip-Hop-Kultur zu haben.
Das ist das Ziel und der Sinn dieses Formates. Du hast es vollkommen richtig betont. Und wenn ihr Bock habt, geht ihr zu so einem Workshop. Ich gehe davon aus, Base wird davon berichten, wie es abgelaufen ist. Und dann wird es irgendwann wieder einen anderen Workshop, vielleicht in eurer Stadt geben, wo solche Sachen passieren. Und wenn ihr weiter wissen wollt, wie es um die Kultur bestellt ist, dann hört ihr weiter Backspin Love and Hate. Denn dazu sind wir da. Und wenn ihr dann noch was lernen wollt, dann macht ihr bei den Hausaufgaben mit. Denn die gibt's jetzt zum Schluss noch. Ihr beide habt beide eine aufgekriegt. Wer fängt an?
Ich kann anfangen. Ich habe nämlich, ich glaube, nicht ganz so viel dazu zu sagen, weil, also ich fange mal damit an. Ich hatte den Song Nashorn von Ferris MC, der vor 2-3 Wochen, also jetzt sein neuester Song auf jeden Fall, der rausgekommen ist. Und also ich muss sagen, ich fand den nicht so gut, muss ich gestehen. Keine Ahnung, also ich fand den Beat ganz grauenvoll sogar. Ich habe hier wirklich nicht so viel gute Sachen zu sagen. Es tut mir ein bisschen leid, weil ich ansonsten eigentlich Ferris MC eigentlich immer ganz cool und auch lustig fand, aber bei dem Song, der hat mir wirklich absolut gar nichts gegeben. Ich muss auch sagen, ich habe vielleicht auch nicht ganz alle Referenzen gecheckt, weil Nico, du meintest ja, dass der voller Referenzen ist. Ich glaube, ich habe so 1-2 vielleicht rausgehört, bin mir aber auch da nicht sicher. Ich fand viele Reime sehr gut, viele Lines haben mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, es lag vor allem auch am Beat, dass ich das nicht enjoyen konnte und auch immer diese Nashorngeräusche da im Hintergrund. Naja, weiß ich nicht. War nicht meins.
Schade. Base, wie war's bei dir? Leid. Was hast du gekriegt?
Betroffene Stille. Ich sage jetzt mal vorweg, gut, dass wir nicht bei 58 Minuten wie früher immer stoppen müssen und noch die letzten Sekunden zack, 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 da müssen wir fertig werden. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass es nicht leicht ist, vielleicht einem Text oder einem Rapper oder einem MC, was auch immer da am Mikrofon stand und steht, zu folgen, wenn der Beat einen nicht catcht. Ich habe den Song... Nico, du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil du sagst, ja, hier ist der Team. Der Song heißt Team Edward. Eigentlich ist es der Song Iceberg von El Guni, Lugatti und Nine, den du mir so ein bisschen als Hausaufgabe mitgegeben hast. Ich habe ihn vorn bis hinten gehört. Interessanterweise ist ein Song, der 3:11 ist, also voll den Rahmen gesprengt der Spotify-Zeit. Begrenzung, die ist eigentlich, naja, das machen ja immer mehr Leute wieder längere Songs. Fiel mir auch schwer, sehr modern, also weg der Zeitgeist. Das erste, was ich dachte, so, zumindest nicht bewusst zu hören, das erste, was ich dachte, so, oh, zum Glück kein Autotune. Ist mir auch ein bisschen zu modern, ist mir zu modern, wird den Zeitgeist treffen, wenn ich das mal so als, wenn ich mich schlau machen würde mit Tutorials und mich in irgendeiner Szene bewegen würde, auch als 53-Jähriger, und sage, ich bin ja selbst Beatmaker, dann würde ich auch so minimalistische Beats wie sowas bauen, weil ich weiß, das trifft den Zeitgeist, haben sie gut gemacht. So wie Dieter Bohlen immer gesagt, das hast du gut gemacht. Ist aber auch nicht mein Ding, also trifft nicht meinen Nerv. So, das ist mir ein bisschen zu platt, klassischer, eigentlich ist ein Representer-Song, der nicht wirklich über den Tellerrand rausgeht, so, oder das ist kein tiefer Teller für mich. So, represent ihre Stadt, bisschen ihr Tun und was sie für coole Dudes sind, triggert schon die richtigen Kids. Ich bin zwar auch ein Kid, aber nicht mich.
Ist halt kein Kölner.
Bin kein Kölner. Ja, ich weiß nicht, ob so eine Köln-Hymne ein bisschen ist. Das wird die Stadt ja represented, wo sie herkommen, bis in ihr Viertel immer wieder. Und unsere Liebe gilt rot-weiß und sowas immer wieder so ein bisschen. Aber eine klassische Köln-Hymne wird es jetzt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber für, denke ich, da auch falsch. So. Aber trifft schon, glaube ich, den Zeitgeist bei den Kids. So. Aber vielleicht auch nur ein Song dafür, weiß ich nicht, wie du den Song zum Beispiel einstellst und sagst, okay, jetzt gehört, in 2 Wochen kennt den keiner mehr, weiß ich nicht, wie die Songs funktionieren, noch über längere Zeit. schwierig.
Ich glaube, der wird vor allem live sehr gut funktionieren. El Guni spielt ja auch auf dem Splash dieses Jahr. Ich wette, die werden auf jeden Fall paar Live-Auftritte auch zusammen haben. Ich weiß gar nicht, El Guni ist gerade auch auf Tour, ob der schon in Köln gespielt hat, aber spätestens da wird der auf jeden Fall krass funktionieren.
Naja, ist Heimatstadt so, ne? Ja.
Genau, Heimatstadt. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein Song, wo ich direkt höre, der geht live richtig krass ab. Ich mochte die Hook sehr gerne und auch den Part von El Guni, aber irgendwie fand ich die Parts von den anderen beiden ein bisschen schwach. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, weil ich von Lugardio 9 irgendwie schon mehr gewöhnt bin. Aber die haben auch beide gerade einen sehr hohen Output, vor allem 9, der gerade ja auch ein Album rausbringt. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen dem geschuldet. So, ich glaube, die hätten noch was Besseres machen können, sagen wir so.
Ja,
aber ansonsten stabiler Song.
Ups and Downs. Also nächstes Mal kommt vielleicht was Besseres und vielleicht anderer Song. Ich bin gespannt, was wir als nächstes Hausaufgabe, aber nicht nur Hausaufgabe. Wir hören ja nicht mit der Hausaufgabe jetzt immer auf, Nico. Wir wollen ja immer noch ein, zwei Worte verlieren oder ich vielleicht. Love and Hate Podcast, nie ohne Hintergrundbeschallung hinter unseren zärtlichen Stimmen hier. Stimmchen läuft immer.
Sehr gut.
Läuft immer ein Beatloop, den ich mir so rauspicke. Und dieses Mal ist es von dem guten DJ Crypt, ein Homie von mir aus Stuttgart, aus dem Album, was er letztes Jahr gedroppt hat, ein Beatmaker-Album, Instrumental-Album Genesis von 2023, Space is the Place, hört ihr diesen Loop, der uns hier so ein bisschen, ja, trägt, nennen wir das mal.
Ja. Ich mag die Wahl dabei, das ist auf jeden Fall vor allen Dingen auch ein letztes kleines Überbleibsel aus der ersten Variante und schön, dass du es erhältst, dass ihr da draußen, wenn ihr dieses Format hört und schätzt und liebt, auch weiterhin in Geschmack kommt. Ich merke aber eine Sache, die mich ein kleines bisschen traurig macht, Beat-Auswahl für den Hintergrund, nicht mein Ding. Song-Auswahl, glatte Minus von mir diese Woche. Deswegen, Emma, ich glaube, ich übergebe es mal wieder in eure Hände. Bass ist ein bisschen spontaner, aber hast du eine Hausaufgabe für Emma?
Ja,
Emma,
auf jeden Fall.
Hast du eine Hausaufgabe für Bass?
Ja, auf jeden Fall.
Dann leg los.
Bass magst du anfangen?
Ich fange an. Und du kommst ja aus Leipzig und da kennst du auch oder du kennst ja den lieben Beppo oder Beppo S und Beppo und Pete und wie auch immer, in welchen Konstellationen er Musik macht. Und ich gebe dir eine Hausaufgabe von einem inzwischen recht alten Song, denn der Beat ist von Kalsen aus Lübeck. Und zwar ist das jetzt ein Song, Beppo S, Keine von euch. Weiß nicht, ob du den kennst. Ist schon ganz, ich weiß nicht, wie du den kennst. Würde mich interessieren, was du so inhaltlich ist. Schon eine cooles Storytelling.
Spannend.
Bin mal gespannt. Mir sagt er jetzt gerade nichts, aber ich meine, ich kenne eigentlich alles, aber vielleicht kenne ich den doch noch nicht.
Ja, ist auf deswegen, so ich bin mal an. Ist auf so einer Underground. Wenn du den nicht findest, wenn er nicht auf Spotify gibt, dann schreib mal, ich schicke ihn dir als MP3. Ist auf so einer Kalsen Beatmaker Compilation rausgekommen vor Jahren.
Vielleicht hast du da wirklich was ausgekramt, was ich nicht kenne von ihm tatsächlich. Ich bin gespannt. Ich habe für dich einen neuen Song von Dizzy. Der hat nämlich vor kurzem sein Schattentape rausgebracht. Und zwar würde ich dir gerne den Song Schatten Part 2 mitgeben, auf dem auch Döll gefeatured ist. Bin ich mal gespannt, was du von den beiden hältst und wie dir vor allem auch Döll da gefällt. Ja, würde mich mal interessieren.
Da bin ich auch mal gespannt. Mal gucken, was ihr aus dem macht, was ihr da euch gerade ausgesucht habt. Ich finde es sehr gut. Wir werden auf jeden Fall in 2 Wochen erfahren, was ihr davon haltet, von dem, was ihr euch gegenseitig vorgestellt habt. Und wir werden in 2 Wochen auch wieder neue Themen für die Kultur haben. So viel steht fest. Denn dafür stehen wir mit unserem Namen. Vor allen Dingen die beiden hier an meiner Seite. Danke Emma, danke Bass. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr das Ganze hier mit Leben füllt. Denn es ist für die Kultur. Hier im Rahmen von Backspin. Mein Name ist Nico Backspin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Bis dahin. Ciao.
Ciao. Was ich lieb.